Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind, wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mit verherrlicht werden. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Erstzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden, eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn was einer sieht, was hofft er es auch? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Desgleichen aber nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wir haben gestern Abend und mit dem ersten Abschnitt dieses sehr eindrucksvollen Kapitel der Heiligen Schrift beschäftigen dürfen. Und wir haben gesehen, Gott hat uns frei gemacht. Wir sind durch Gott, indem er seinen Sohn gab, in die Freiheit geführt worden, die da ihren Höhepunkt darin finden, dass wir Söhne Gottes jetzt sind, und in einer Geisteshaltung der Sohnschaft verkehren dürfen mit dem Vater. Und die ganze Spitze dieser Gedankenentwicklung des ersten Abschnittes ist dieses, dass wir rufen, Abba, Vater. Das ist der Höhepunkt, die Spitze, das Zenit unserer Freiheit ist, dass wir diesen Aufruf tun dürfen, Abba, Vater. Diesen Ausruf der Kenntnis des Vaters, indem wir ihn mit Abba, Vater ansprechen. Heute Abend haben wir den zweiten Abschnitt gelesen und wir könnten ihn überschreiben mit dem Titel Gott steht uns bei. Also der erste Abschnitt, Gott hat uns frei gemacht. Und jetzt dürfen wir heute Abend sehen, Gott steht uns bei in der gegenwärtigen Zeit. Und morgen Abend, wenn wir noch einmal zusammen sein dürfen, werden wir sehen, Gott ist für uns. Wunderbarer Gott, der frei macht. Wunderbarer Gott, der uns beisteht jetzt, hier auf Erden. Wunderbarer Gott, der ganz allgemein für uns ist. Und wir haben des Zusammenhangs wegen jetzt von Vers 14 angelesen. Wir möchten aber betrachten ab Vers 17. Wir haben in Vers 16 gestern Abend zum Schluss gesehen, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, wir haben dasselbe Leben, wie Gott es hat. Das göttliche, das ewige Leben ist in uns und wir sind in die Familie Gottes eingebracht. Und jetzt zeigt der Heilige Geist uns hier, dass solche, die Kinder Gottes sind, auch Erben. Wenn wir diesen Abschnitt etwas einteilen möchten, sehen wir also in Vers 17 und 18 unsere, dass wir Erben sind. Wird klargestellt, dass wir Erben sind. In Vers 19 bis 22 wird der gegenwärtige Zustand unseres Erbes beschrieben. Vers 23 bis 25 sehen wir den gegenwärtigen Zustand der Erben. Also Vers 19 bis 22, der Zustand des Erbes. Und Vers 23 bis 25, der Zustand der Erben. Dann in Vers 26 bis 28, glaube ich, sehen wir den eigentlichen Kerngedanken dieses Abschnittes, nämlich dieses, dass der Geist sich unserer gegenwärtigen Schwachheit, in der wir stehen noch auf Erden, annimmt. Und dann in Vers 29 bis 30 sehen wir dann, dass uns noch der Vorsatz Gottes vorgestellt wird. Wir werden sehen, dass dies etwas über den Römerbrief hinausgeht, Vers 29 und 30. Es gibt eigentlich zwei Stellen, die den Charakter des Römerbriefes überschreiten. Das ist dieser Abschnitt und der letzte Abschnitt dieses Buches. Da sehen wir auch, dass der Geist Gottes den Gegenstand des Römerbriefes übersteigt. Das ist übrigens etwas Wichtiges, auch das zu sehen. Gottes Geist hat in jedem Buch der Bibel eine besondere Linie, ein besonderes Anliegen, das er uns vorstellt. Aber gleichzeitig ist Gott, der Geist, vollkommen frei, auch einmal den Gegenstand zu überschreiten, den er uns vorstellt in einem Buche. Und so ist das auch hier, wir werden das sehen. Wir finden also hier, dass die Kinder Gottes, dass sie Erben sind. Kinder sind Erben. Erben Gottes. Und das macht gleich klar, um was für ein Erbe es sich handelt. Nämlich um alles, was Gott gehört, und zwar, und das ist eben Charakter des Römerbriefes, in der Schöpfung. Alles, was Gott geschaffen hat und was ihm gehört, das ist unser Erbe. Also das sind die geschaffenen Himmel und das ist auch die Erde. Das ist unser Erbe. Und dann wird gezeigt, dass wir Miterben Christi sind. Es gibt einen Haupterben über dieses Weltall, über diese Schöpfung, und das ist der Herr Jesus. Das wird uns an vielen Stellen klar gezeigt. Ich denke auch an Epheser 1, wo wir Christus sehen als den Haupterben gesetzt über Himmel und Erde, als der Sohn des Menschen. Und hier wird uns klar gemacht, dass er dieses, auch an anderen Stellen, aber auch hier, wird uns klar gemacht, dass er dieses Erbe nicht allein antritt, sondern dass er es mit uns zusammen antritt. Und das erklärt uns das Wort mit Erben. Wir haben es noch einmal, dieses Wort in Epheser 3. Da sind wir wollen das mal aufschlagen, um den Unterschied zu zeigen. In Epheser 3, Vers 6, dass die aus den Nationen Miterben seien und mit Einverleibte und mit Teilhaber seiner Verheißung in Christo Jesu. Hier sehen wir auch dieses Wort Miterben. Nur hier im Epheserbrief geht es eigentlich darum, dass die aus den Nationen, also die Gläubigen aus den Nationen, mit Erben, nicht mit Christus, das ist nicht der Gedanke hier, sondern mit den Gläubigen aus den Juden zusammen dieses Erbe einnehmen. Das ist das Anliegen des Apostels, ganz besonders im Epheserbrief, zu zeigen, dass die Gläubigen aus den Juden und die Gläubigen aus den Nationen ein Leib sind und dass sie zusammen erben. Die aus den Nationen sind mit Erben, mit denen, die aus den Juden kommen. Aber das hier in Römer 8 geht darüber hinaus. Das zeigt uns, dass wir Miterben sind mit dem Haupterben. Da werden wir alle zusammen verbunden mit dem Herrn Jesus, dem Haupterben. Das ist eine wunderbare Sache. Wir würden da niemals daran gedacht haben, dass Gott uns so ein Teil geschenkt hat. Was die Person des Herrn Jesus betrifft, so hat er sich dieses Erbe erworben. Durch sein Werk am Kreuz auf Golgatha hat er sich dieses Anrecht erworben auf die ganze Schöpfung. Aber wir haben gar nichts erworben. Wir haben gar nichts verdient. Und wenn wir jetzt mit dem Herrn Jesus miterben sind, dann ist das nichts als Gnade. Wunderbare Tatsache, dass wir so begnadigt worden sind, mit dem Herrn Jesus zu erben. Wir haben also festgestellt schon, dass das Erbe, und wir werden es noch weiter auch sehen, das ist, was Gott geschaffen hat und ihm angehört. Und wir leben jetzt noch in dieser Zeit, wo dieses Erbe noch nicht frei ist. Wir sehen das, wie gesagt, in Vers 19 bis 22. Dieses Erbe ist noch nicht frei, sondern es ist unter der Knechtschaft gebracht und es leidet an den Folgen der Sünde. Das ganze Erbe leidet an der Folge des, vielleicht noch besser gesagt, des Sündenfalls. Und weil das so ist, leiden wir jetzt mit in dieser Zeit. und erst in der zukünftigen Zeit werden wir mit verherrlicht. Das sagt uns dieser 17. Vers. Aber dieses Mitleiden ist eigentlich nicht der Gedanke, zunächst hier mit der Schöpfung leiden, obwohl das auch dazu gehört, sondern der Hauptgedanke ist, mit dem Herrn Jesus leiden. Denn als der Herr Jesus hier auf Erden war, hat er gelitten unter den Folgen der Sünde. Nicht selbst, aber weil er die Folgen der Sünde sah. Nicht er selbst, sondern um ihn her, alles was um ihn her war, lag unter den Folgen der Sünde. Er sah Kranke, er sah lahme Menschen, er sah, dass die Menschen dem Tode unterworfen waren, und wir sehen, wie der Herr Jesus das mitgelitten hat, wie er da gelitten hat. Wir finden das in Matthäus 8, in diesem Zitat aus Jesaja 53, wo steht, er selbst nahm auf sich unsere Schwachheiten und unsere Krankheiten. Er hat zutiefst in seinem Herzen gefühlt, was die Sünde angerichtet hat und was für Folgen, die über den Menschen dadurch gekommen sind. Und vielleicht ist das der Höhepunkt dieses Leidens, finden wir beim Herrn Jesus am Grabe Lazarus. Da sehen wir, dass der Herr Jesus Tränen vergoss. Viele sagten damals, wie sehr hat er ihn, den Lazarus, geliebt, dass er weint. Aber der eigentliche Grund, dass er Tränen vergoss, war, weil selbst über die, die ihm angehörten, auf ihnen noch, was ihren Leib anbetraf, die Folgen der Sünde lagen. Also sehen wir, dass der Herr Jesus gelitten hat im Blick auf das, was der Sündenfall bei den Menschen in der Schöpfung angerichtet hat. Und jetzt leiden wir mit. Wir sind auch noch in dieser Zeit, wo uns Herr alles unter den Folgen der Sünde sorgt, und wir leiden mit. Jeder Gläubige leidet. Wir können vielleicht noch unterscheiden, dass hier nicht die Leiden für den Herrn Jesus gemeint sind. Das ist, wenn ich mich zum Herrn Jesus bekenne hier auf Erden, dann werde ich ausgelacht oder vielleicht verspottet, irgendetwas, und dann leide ich für den Herrn Jesus. Aber darum geht es jetzt zunächst hier nicht, sondern es geht darum, dass wir leiden, weil wir sehen, wie die Schöpfung noch unter den Folgen der Sünde sind. Es ist vielleicht etwas unbestimmt so, wenn wir das so sagen. Und vielleicht fragt sich jemand, leide ich darunter? Aber die Sache wird manchmal für uns ganz konkret. Wenn jemand, den wir lieben, dem wir nahestehen, krank wird, wenn er vielleicht durch den Tod zu gehen hat, dann leiden wir mit, dass diese Folgen der Sünde noch auf ihm liegen. Aber mit ganz großer Sicherheit, sagt der Apostel, wir leiden jetzt zwar mit, aber wir werden auch in der Zukunft mit dem Herrn Jesus verherrlicht werden. Also wenn der Herr Jesus erscheint in Herrlichkeit, wird er nicht alleine kommen, sondern er wird uns mit ihm bringen. Und dann werden wir mit ihm verherrlicht werden. In Vers 18 sagt er dann zwei Dinge. Er spricht von den Leiden der Erdzeit und er spricht von der zukünftigen Herrlichkeit. Er nimmt eigentlich diesen Gedanken auf, von Vers 17, und spricht jetzt von den Leiden der Erdzeit. Aber ich glaube, dass dieser Ausdruck weitergeht als das Mitleiden. Ich glaube, dass er umfassender ist hier. Das Leiden der Erdzeit umfasst alle Leiden, die an den Menschen, den Gläubigen herankommen, hier auf Erden, außer vielleicht die Leiden die direkte Folgen persönlicher Sünden sind. Also wenn wir persönlich einen bösen, eigenwilligen Weg gehen und dann leiden unter unserem Eigenwillen in unserem Leben, dann stellt Gott nicht tröstend die zukünftige Herrlichkeit vor. Darum glaube ich, dass wir dieses vielleicht ausnehmen müssen. Aber im Allgemeinen sind es alle Leiden der Erdzeit. Und er sagt, es gibt eine zukünftige Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. Und jetzt sagt er, ich halte dafür, dass die Leiden der Erdzeit nicht verglichen werden dürfen mit der zukünftigen Herrlichkeit. Er sagt ihnen nicht, wie später wir wissen, sondern er sagt das ganz persönlich, ich, der Apostel, ich halte dafür. Halten wir auch dafür? Vielleicht ist jemand in einer großen Not und ich selbst schon, wenn ich in einer Schwierigkeit war, habe manchmal Mühe gehabt mit diesem Vers, weil ich dann doch dachte, die Leiden sind doch schwer, sie drücken doch schwer, kann man die nicht vergleichen mit der zukünftigen Herrlichkeit? Aber ich glaube, dass das eben jetzt hier von unserem persönlichen Verhalten abhängt. In dem Maße, wie ich mich in meinem Herzen mit der zukünftigen Herrlichkeit beschäftige, in dem Maße werde ich auch zu diesem Schluss kommen des Apostel Paulus. Ich halte dafür. Wenn mein Herz sich beschäftigt mit der Zukunft, das ist so wichtig für uns Christen, dass wir unter Glaubensauge blickt in die Zukunft und in dem Maße, wie ich mich damit beschäftige, in dem Maße nimmt das Gewicht, das die Leiden auf uns legen kann, ab. So sagt der Apostel noch an einer anderen Stelle, spricht er vom schnell vorübergehenden Leichten der Drangsal. Und das war ein Mann, der gelitten hat hier auf Erden, dieser Apostel. Da spricht er oft davon, schrecklich gelitten hat. Und er sagt, das schnell vorübergehende Leichte, unser Drangsal bewirkt ein über die Maßen überschwängliches Gewicht an Herrlichkeit. Auch da sehen wir, wie dieser Mann sich beschäftigte mit der zukünftigen Herrlichkeit. Und es ist so wichtig, dass wir auf unserem Wege hier auf Erden nach oben und vorwärts blicken. Dann können wir auch dies zum Ausdruck bringen. Wir sehen dann also in Vers 19 bis 22, dass die Schöpfung und ihr gegenwärtiger Zustand beschrieben wird. Also zunächst wird festgestellt, die Schöpfung wartet. Die Schöpfung ist nicht in ihrem regelrechten Zustand, wie Gott sie geschaffen hat, sondern sie wartet jetzt auf diesen Zustand der Befreiung, der noch für sie kommen wird. Wegen der Folgen der Sünde, wie wir es gesehen haben, ist die Schöpfung noch in der Nichtigkeit unterworfen. Das ist vielleicht das Gegenteil von Wirklichkeit, die Nichtigkeit. Das ist der Zustand der Schöpfung jetzt um uns her und auch des Leibes der Menschen, der Christen mit inbegriffen. Aber hier geht es besonders um den Zustand der Schöpfung, hat die nicht ihren regelrechten Zustand, sondern er ist der Nichtigkeit unterworfen durch die Folgen der Sünde. Und diese Schöpfung wartet. Es geht nicht für uns Christen darum, diese Schöpfung jetzt in diesem Leben von dieser Knechtschaft zu befreien zu wollen. Das versuchen viele Menschen, ich glaube, dass es auch hier in Deutschland grüne Parteien gibt, Ich möchte dazu eigentlich etwas sagen, weil unsere jungen Geschwister oft diese Fragen auf dem Herzen haben, im Blick auf die gegenwärtigen Folgen der Überzivilisation, die wir haben, die Schäden in der Natur. Ich glaube, dass wir unterscheiden müssen. Einmal die Folgen, die über die Schöpfung gekommen sind durch den Sündenfall. Da können wir nicht daran ändern. Und wenn wir daran etwas ändern würden, versuchen würden zu ändern, können es nicht, aber wenn wir es versuchen würden, würden wir eigentlich gegen Gott arbeiten. Also es gibt so Leute in der Schweiz, die wollen das biologische Gleichgewicht in der Schöpfung wiederherstellen, das durch den Sündenfall zerstört ist. Aber das ist nicht möglich. Und ich glaube, dass wir auf diesem Gebiet niemals uns darin engagieren sollten, denn dann würden wir gegen Gott arbeiten, denn er lässt die Schöpfung unter dem Sündenfall, bis eben die Söhne Gottes geoffenbart werden mit dem Herrn Jesus. Aber wenn es geht um die Folgen einer Überzivilisation der letzten 50 Jahre, dann glaube ich sehr wohl, dass wir den Aufrufen der Behörden, der Regierung, der Obrigkeit nachkommen können. Bei uns in der Schweiz zum Beispiel wird da aufgerufen, das Glas separat abzuliefern und solche Dinge. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Und wenn wir das tun, dann sündigen wir bestimmt nicht, sondern wir wollen da auch als Christen mit einem guten Beispiel vorangehen. Das ist nichts gegen Gott, sondern dass wir heute diese Folgen der Überzivilisation haben, da können wir bestimmt etwas mithelfen, ohne natürlich, das muss sich anhängen, nicht unser Herz daran zu hängen. Wollen das nicht als unseren Lebensinhalt machen, nicht? Das ist ja die Gefahr heute. Aber doch, dass wir auf diesem Gebiet sehr wohl etwas mithelfen können. Aber was das Übrige anbetrifft, dass zum Beispiel eben das biologische Gleichgewicht in der Schöpfung gestört ist, das bleibt so, bis der Herr Jesus in Herrlichkeit wiederkommt. Die Schöpfung wartet und wir sollen es auch tun. Also die Schöpfung ist der Nichtigkeit Mutter geworden. Und zwar nicht aus Willen, wird jetzt klar gemacht. Die Schöpfung hat keinen Willen. Aber sie ist der Nichtigkeit unterworfen worden, um dessen Willen, der sie unterworfen hat. Das ist der Mensch. Der Mensch hat die Schöpfung durch den Sündenfall der Nichtigkeit unterworfen. Der Mensch ist also verantwortlich dafür, dass die Schöpfung in dieser gegenwärtigen Notsituation ist. Aber diese Schöpfung wird frei gemacht. Das wird jetzt klar vorgestellt. Und zwar wiederum durch die Menschen wird sie frei gemacht. Natürlich, die ganze Grundlage ist das Werk des Herrn Jesus, aber durch das Erscheinen der Söhne Gottes in Herrlichkeit wird die Schöpfung frei gemacht. Das ist ein Gedanke, der mich sehr beglückt. Auf der einen Seite sind wir hat der Mensch den Sündenfall getan, hat unter der Führung Satans die Schöpfung in die Knechtschaft gebracht. Und der Mensch wird unter der Führung Gottes, des Herrn Jesus, diese Schöpfung wieder in die Freiheit führen. Aber nicht alle Menschen werden daran teilhaben, sondern nur die Söhne Gottes. Wir haben gestern Abend gesehen, dass alle, die Buße getan, ihre Sünden sahen, ihre Sünden bekannten, und sie stützten auf die Person und das Werk des Herrn Jesus, dass solche zu Kindern Gottes gemacht werden, zu Söhnen. Alle sind Söhne, die sich im Blick auf ihre, alle ihre Probleme stützen auf die Person und das Werk von Jesus. Und gerade diese Gruppe Menschen nimmt Gott, um die Befreiung der Schöpfung einzuleiten. Nämlich dann, wenn wir mit dem Herrn Jesus erscheinen werden in Herrlichkeit. Wir wissen, dass zunächst die Entrückung sein wird, dass also der Herr Jesus kommen wird, um die Seinen zu entrücken in die Herrlichkeit und dass er nachher mit ihnen erscheinen wird, um damit die Freiheit der Schöpfung einzuleiten. Und darum steht dann in Vers 22 eigentlich abschließend, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen im Geburtswehen liegt. Ich glaube, wir sollten nicht zu viel aus diesem Wort Geburtswehen machen. Das bedeutet einfach, diese Schöpfung ist hier in Mühen und in Beschwerden. Aber dann in Vers 23 sehen wir, dass jetzt von uns gesprochen wird, und zwar von unserem Leib. Es wird in Vers 23 bis 25 also von uns gesprochen und in Vers 23 sehen wir zwei Dinge. Wir, die Gläubigen, die also in der jetzigen Zeit leben dürfen und an den Herrn Jesus glauben, wir haben einmal die Erstlinge des Geistes. Das heißt, wir haben in uns den Geist Gottes, der uns befähigt, schon in die zukünftige Herrlichkeit zu blicken und uns zu verbinden mit der zukünftigen Herrlichkeit im tausendjährigen Reich. Wir haben also mit unserem Geiste durch den Heiligen Geist Verbindung mit der zukünftigen Herrlichkeit. Aber dann haben wir unseren Leib, der steht noch in Verbindung mit der Schöpfung, die noch nicht erlöst ist. So haben wir am Ende des Verses, wird von der Sohnschaft der Erlösung unseres Leibes gesprochen. Damit wird klar gemacht, dass ein Gläubiger, der hier auf Erden lebt, dass er sein Leib noch nicht erlöst. Wir haben das gestern Abend schon gesehen. Wir sind noch, unser Leib ist noch dem Tode unterworfen. Und das wird auch in Philipper 3 gezeigt, wo uns der Herr Jesus vorgestellt wird, als der kommt. Und er ist der Heiland unseres Leibes. Er wird uns umgestalten. Wir sehen also, dass wir einmal in uns den Geist Gottes haben, der uns innerlich schon verbindet im Glauben mit der zukünftigen Herrlichkeit. Und dann haben wir als Gegensatz noch unseren Leib, mit dem wir in Verbindung stehen mit der gefallenen Schöpfung. Und das Resultat davon ist ein Seufzen. Das finden wir in diesem Vers. Wir haben also zwei Dinge hier für uns. Der Apostel nennt die beiden im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel. Das eine ist der äußere Mensch und das andere ist der innere Mensch. Der innere Mensch ist mit dem Unsichtbaren in Verbindung und der äußere Mensch ist mit dem Sichtbaren in Verbindung. Und das ist ein Kontrast in uns. Und wenn wir diesen Kontrast haben, dann seufzen wir. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Das wird besonders dann klar vielleicht, wenn wir ein Beschwernis haben des Leibes. Wenn wir eine Krankheit haben, dann wird das besonders klar. Der Geist Gottes, der Geist in uns, durch Gottes Geist bewirkt, ist schon beglückt über diese Herrlichkeit und gleichzeitig haben wir die Mühe des Leibes und das bringt uns zum Seufzen. Aber wir haben eine Hoffnung. Wir sind in Hoffnung errettet.
Aber das ist niemals der Gedanke der Schrift,
wenn die Schrift von Hoffnung spricht.
Wenn die Schrift von Hoffnung spricht, dann ist das ein sicheres Wissen, eine völlige Überzeugung.
Wir haben also diese Überzeugung und in dieser Hoffnung sind wir errettet worden.
Also unsere Errettung wird hier wieder zukünftig vorgestellt, weil es hier um unseren Leib geht und er mit eingeschlossen wird in diese Errettung. Und gerade weil wir diese feste Zuversicht, diese Sicherheit haben, darum können wir ausharren. Wir können niemals in unseren Übungen hier auf Erden ausharren, wenn wir nicht auf diese sichere Hoffnung blicken. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir immer wieder auch die Stellen lesen in der Heiligen Schrift, die uns unsere Hoffnung vorstellen, unsere Zukunft. Das ist ganz wichtig, damit wir diese feste Überzeugung immer wieder erlangen und behalten, dass wir ein wunderbares zukünftiges Teil haben. Und wenn ich das weiß, dann warte ich mit Ausharren. Dann kann ich ausharren. Aber inmitten dieses Ausharren bedeutet das nicht, dass wir jetzt immer jauchzen, dass wir jetzt alle Tage Sonnenschein haben, sondern wir harren aus in Schwachheit.
Und das wird uns vorgestellt hier in Vers 26 bis 28. Jetzt wird uns unsere Schwachheit vorgestellt. Sie müsste uns eigentlich nicht vorgestellt werden, wir fühlen sie selbst. Aber es wird uns vorgestellt, dass Gott uns hilft in unserer Schwachheit. Es ist vielleicht gut, wenn wir etwas sagen über den Ausdruck Schwachheit. Wir müssen ihn klar unterscheiden von Sünde. Sünde ist keine Schwachheit. Eine Sünde begehen ist eine böse Tat. Und da handelt es sich niemals um Schwachheit. Ich sage das, weil man heute sagt, zum Beispiel bei einem Trunkenbold, der ist schwach in dieser Sache. Man entschuldigt alles mit Schwachheit, da ist es halt schwach, darum sündigt er vielleicht oder auch auf anderen Gebieten. Also wir müssen unterscheiden zwischen Sünde und Schwachheit. Und hier geht es nicht um Sünde, denn für Sünde verwendet sich der Geist nicht mit unaussprechlichen Seufzen, aber für Schwachheit. Aber ich glaube, dass wir auch noch etwas sagen müssen über Schwachheit. Um das etwas zu erklären. Wir haben da auch manchmal unbestimmte Vorstellungen, was denn eigentlich Schwachheit ist. Und es kommt davon, dass wir nicht unterscheiden. Wir haben in der Heiligen Schrift den Ausdruck Schwachheit oft und er meint nicht immer dasselbe. Und ich möchte jetzt gerne vier Seiten unterscheiden der Schwachheit. Und das Erste ist, dass wir als Menschen begrenzte Möglichkeiten haben durch den Schöpfer. Ein Mensch ist nicht Gott, sondern er ist durch den Schöpfer Gott geschaffen und hat nur begrenzte Möglichkeiten. Er muss sich bewegen von einem Ort zum anderen, er wird müde, er bekommt Hunger. Und oft, wenn wir von Schwachheit sprechen, meinen wir das. Ich habe allerdings für mich bis jetzt in der Bibel nicht den Ausdruck Schwachheit gefunden. Sondern als Gott den Menschen schuf, hat er gesagt, es ist sehr gut. Und doch sprechen wir manchmal von der Schwachheit, wenn wir die Begrenztheit des Menschen, welche in der Schöpfungsordnung Gottes uns gegeben ist, wenn wir sie sehen.
Also, es geht einmal um diese Sache, und wenn es um diese Sache geht, dann ist es für uns richtig, das anzuerkennen, dass wir begrenzte Geschöpfe sind, wir vermögen nicht alles. Es ist oft die Gefahr, dass wir meinen, wir könnten mehr, besonders die Jüngeren, ich habe auch so eine Zeit gehabt, wo ich geglaubt habe, ich könnte mehr tun als andere Menschen. Ich brauchte weniger Schlaf als andere Menschen und ich könnte mehr leisten als andere Menschen. Und wenn wir das also nicht anerkennen, dass der Mensch begrenzt ist, dann müssen wir es erfahren, dass er begrenzt ist. Aber dann haben wir etwas Zweites, das ist das, was über uns gekommen ist durch die Folgen der Sünde. Das ist auch Schwachheit, das ist zum Beispiel ein beschwertes Gemüt, das ist Krankheit, das ist Niedergeschlagenheit, das ist Mutlosigkeit zum Beispiel. Das ist auch Schwachheit und das wird in der Schrift Schwachheit genannt und darum geht es hier. In diesem Abschnitt geht es also um die Schwachheit, die über uns gekommen ist, durch die Folgen der Sünde und damit haben wir alle ausnahmslos zu tun. Dann haben wir etwas Drittes, davon spricht auch der Apostel Paulus in Römerbrief, auch im 1. Korintherbrief, da spricht er von Schwachen und Starken. Das ist wiederum etwas anderes und das müssen wir von hier unterscheiden. Nicht alle sind schwach. Es gibt unter den Gläubigen Schwache und es gibt Starke. Nun, diese Schwachheit hat zu tun mit Essen und Trinken und mit Tagehalten. Es ist immer gut, dass sehr genau anzuschauen in diesen Kapiteln, 1. Korinther 14 und auch im Römerbrief, Kapitel 8 sehen wir das. Also da geht es um Essen und Trinken und Tagehalten und es geht auch um eine Schwachheit, die kommt durch Erziehung, wenn ich das vielleicht so sagen kann, oder Gewohnheit. Es ist so, dass auch jedes Land eine Gewohnheit hat. Gegenüber einem anderen Land, wo andere Gewohnheiten sind, und das ist dann kann eine Schwachheit sein, dass man dann besonders empfindlich ist. Das gibt es auch unter Geschwistern, dass man zum Beispiel im Essen und Trinken empfindlich ist. In einer Gegend trinkt man keinen Alkohol, überhaupt nicht, und in einer anderen Gegend ist man da freier. Das hat mit dieser Schwachheit zu tun. Das müssen wir auch unterscheiden. Und dann finden wir noch etwas Viertes. Das möchten wir mal aufschlagen. Im 2. Korintherbrief, in Kapitel 12, in Vers 5. Da haben wir die Schwachheit im dass wir eigentlich den Dienst für den Herrn nur in Schwachheit tun können. In Vers 5, 2. Korinther 12, Vers 5, über einen solchen werde ich mich rühmen, über mich selbst, da werde ich mich nicht rühmen, es sei denn meiner Schwachheit, Vers 10, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen und so weiter. Und dann noch Kapitel 13, Vers 4. Denn wenn er, der Herr Jesus, auch in Schwachheit gekreuzigt worden ist. Das ist wiederum etwas anderes. Hier haben wir die Schwachheit im Dienst, dass also Gott seine Pläne erst ausführt in der gegenwärtigen Zeit, indem er das tut, indem er nicht die Kraft des Menschen benutzt, sondern indem er seine Kraft in der Schwachheit offenbart. Und das haben wir auch beim Herrn Jesus, als er dieses Werk am Kreuz auf Golgatha vollbrachte, da sehen wir, dass er es tat, in einem, menschlich gesprochen, in einem Zustand höchster Schwachheit. Wenn jemand ans Kreuz genagelt ist,
dann kann er nichts mehr tun, ist vollkommen angebunden und es ist ein Ausdruck äußerster Schwachheit und in diesem Ausdruck der Schwachheit ist gerade die vollkommene Kraft Gottes offenbar geworden. Und so auch beim Apostel Paulus. Und so auch wenn wir also einen Dienst tun möchten für den Herrn, dann wird er nur geschehen können, indem wir nicht auf unsere Kraft vertrauen, sondern indem wir vertrauen auf die Kraft Gottes, die da in Schwachheit geoffenbart ist. Also wir wiederholen, es kann Schwachheit sein, die Begrenztheit des Menschen. Das hatte der Herr Jesus auch. Als Mensch musste er auch von einem Ort zum anderen gehen, er wurde müde, er wurde hungrig. Und wenn es um diese Schwachheit geht, wollen wir sie anerkennen. Zweitens haben wir die Schwachheit, dass wir leiden unter den Folgen der Sünde. Und das hatte der Herr Jesus nicht, möchte ich festhalten. Diese Schwachheit hatte der Herr Jesus nicht. Er litt nicht in seinem Leibe unter den Folgen der Sünde, in sich selbst. Und da, was uns betrifft, leiden wir. Und darin seufzen wir. Also das, der zweite Punkt bringt bei uns Seufzen hervor. Der dritte Punkt, wenn es um Schwachheit geht unter unserer Mitgeschwister, vielleicht durch Gewohnheit, durch Erziehung, durch Tradition eine Schwachheit, dann ist die Konsequenz davon, es zu tragen, es zu ertragen, gegenseitig und auch nicht die zu richten, die stark sind. Und wenn es um das vierte geht, dass Gott sein Werk offenbart in der Schwachheit des Menschen, dann dürfen wir uns dieser Schwachheit rühmen. Das ist die einzige Schwachheit, deren wir uns rühmen dürfen. Aber hier geht es also um den zweiten Fall. Es lag mir am Herzen, das etwas auseinanderzuhalten, dass wir gut verstehen, um was es hier geht. Hier geht es um das Leiden, als, weil unser Leib, es sind eigentlich zwei Dinge, unser Leib leidet unter den Folgen der Sünde und wir leiden mit der uns umgebenden Schöpfung, weil sie unter den Folgen der Sünde steht. Das sind gerade die zwei Abschnitte, die wir jetzt betrachtet haben. Also zunächst die Schöpfung liegt unter den Folgen der Sünde und wir selbst, unser Leib, hat auch diese Schwachheit unter den Folgen der Sünde. Ich möchte das konkret wiederum sagen. Wenn meine Frau krank wird, dann leide ich mit ihr, weil etwas, das mich umgibt, unter den Folgen der Sünde leidet. Und wenn ich selbst krank wäre, dann leide ich in mir selbst unter den Folgen der Sünde. Und jetzt kommt dieses Seufzen. Und was sollen wir denn tun? Und wir kommen jetzt zu diesem Ausdruck des Bittens. Wenn wir also das fühlen, die Folgen der Sünde, des Sündenfalls, nicht die Folgen einer persönlichen Sünde, sondern die Folgen des Sündenfalles, auf jemand, der uns nahe steht, er gehört dem Herrn an, er steht uns nahe, oh, wir seufzen, bestimmt. Und wir, dieses Seufzen bringt uns zum Bitten. Aber jetzt wissen wir nicht, was wir bitten sollen, und wir wissen auch nicht, wie wir bitten. Wir haben diese beiden kleinen Wörtchen in Vers 26. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Bestimmt ist das so, wenn jemand, der uns nahe steht, krank wird, wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Wir wissen nicht, was der Wille des Herrn ist. Und wir wissen auch nicht, auf welche Weise wir bitten sollen, wie es Gott gebührt.
wie es Gott gemäß ist, wie wir das im nächsten Vers sehen werden.
Ich bin in einem sehr einfachen Hause aufgewachsen und ich komme mal in Häuser von sehr reichen Geschwistern und dann geht es mir auch so, dass ich manchmal nicht weiß, wie ich mich jetzt benehmen soll in diesem vornehmen Hause. Und so geht es uns gerade auch zum Beispiel mit Gott. Wir wissen nicht, wie wir das vorbringen sollen, wie es sich vor Gott gebührt. Aber wir wissen auch nicht, was wir vorbringen sollen. Das ist eine große Not. Wenn es uns einmal persönlich betrifft oder jemand, der uns sehr nahe steht, dass wir in diese große Not kommen, dass wir nicht wissen, was und wie wir bitten sollen. Aber da lesen wir, der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen. Jetzt übernimmt eigentlich der Geist unser Gebet. Wir haben eine Gebetshaltung, wir wissen nicht was, wir wissen nicht wie, und der Geist übernimmt das. Der aber die Herzen erforscht, das ist Gott, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Wenn wir also in dieser Not sind, wir können mit unserem Geiste, durchgewirkt durch den Heiligen Geist, schon etwas schmecken von der zukünftigen Herrlichkeit und gleichzeitig leidet unser Leib unter den Folgen der Sünde. Wir beginnen zu seufzen, wir sehen den Kontrast, wir sehen den Unterschied und wir beginnen zu beten. Und wenn dann solche Gefühle unser Herz durchziehen, dann ist es so, dass der Geist, dass Gott weiß, was der Sinn des Geistes ist. Also da kann der Geist dann klar unterscheiden, wir können das manchmal nicht, aber der Geist kann das unterscheiden, ob da Auflehnung in unserem Herzen ist, vielleicht. Oder ob da vielleicht einfach Höflichkeit, Mitleid, äußere Mitleid vorhanden ist, wenn wir jemand begegnen. Ist vielleicht jemand krank, wir begegnen ihm und wir sind so höflich, fragen wir, wie geht's? Das ist sowieso etwas, was wir so uns angewöhnt haben. Wir fragen einander, wie geht's dir? Und manchmal interessiert uns überhaupt nicht, wie es dem anderen geht. Und wenn dann solche Gefühle in unserem Herzen ist, das kann der Geist unterscheiden. Aber wenn wirkliches Seufzen da ist, dann kann Gott unterscheiden, was dem Geist gemäß ist. Und denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Also wir haben in Vers 27 wieder das Was und das Wie. Der Geist, der Sinn des Geistes, aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Und dann, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Das ist wiederum das Wie. Also der Geist Gottes, er weiß genau, was er vor Gott bringen soll. Und er weiß genau, wie. Ich habe mir eigentlich etwas angewöhnt, wenn ich für meine Geschwister bete am Ort, wenn ich sie vor den Herrn bringe, dass ich gar nicht viel dazu sage. Sondern einfach ihre Namen vor den Herrn bringe. Im Wissen, dass der Geist genau weiß, ich wende jetzt etwas an, was sie bedürfen, und er genau weiß, wie das vor Gott hingebracht werden kann. Es geht gar nicht darum, dass wir Gott so alles aufzählen und ihm so sagen, was er zu tun hat, sondern dass wir dann, wenn jemand so in Not ist, ihn einfach vor den Herrn legen im Gebet. Wir wissen aber, schließt dieser Abschnitt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Wir haben vorhin gesehen, in Vers 26, wir wissen nicht, was sich gebührt, und so weiter. Und jetzt ist aber
ein Wissender. Wir wissen. Das ist das christliche Wissen. Wer belehrt ist, in der christlichen Wahrheit, der weiß etwas. Der weiß, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die Gott lieben, wer ist das? Das sind alle Erlösten. Ganz wichtig, das festzuhalten. Die Menschen sind Feinde Gottes. Wenn Gott auf diese Erde blickt, dann sieht er die Masse der Menschen in Feindschaft gegen ihn. Und inmitten dieser Masse der Menschen sieht er einige, die ihn lieben. Das sind alle die, die Leben aus Gott haben. Wir haben das gesehen, auch gestern schon, dass alle, die durch den Geist geleitet sind, dass das alle Erlösten sind. Alle, die Leben aus Gott haben, die sind auch und den Geist Gottes besitzen, die werden auch geleitet durch den Geist. Das ist eine grundsätzliche Feststellung, was das eigentliche Teil dessen, der den Geist hat, dass er durch den Geist geleitet wird. So von Gott beabsichtigt. Natürlich, in unserem Leben ist das manchmal nicht so, aber das ist von Gott so beabsichtigt. Darum umschließt das alle, die den Geist haben. Und so auch hier. Alle, die Gott lieben, das sind alle, die Leben aus Gott haben. Und wenn nie einen Funken der Liebe zu Gott ist in deinem Herzen, dann hast du kein Leben aus Gott. Das ist die Konsequenz. Ich möchte doch auch diese Frage jetzt stellen. Ist es so, dass wir Gott lieben? Bestimmt ist das schwach. Bestimmt ist das mangelhaft. Bestimmt denken wir zu viel, zu wenig an Gott. Aber wenn gar kein Funke Liebe in unserem Herzen zu Gott ist, dann müssen wir sagen, dann haben wir kein Leben aus Gott. Dann ist es heute höchste Zeit, die Dinge mit Gott in Ordnung zu bringen. Wir möchten ernst werden, vielleicht morgen zu spät, dass wir heute Abend unsere Sünden vor den Herrn bringen, vor Gott bringen, und dann werden wir Leben empfangen, ein Leben, das Gott liebt. Und die, die dieses Leben empfangen haben, die dürfen wissen, dass sie, dass alle Dinge, die ihnen geschehen hier auf Erden, dass sie ihnen zum Guten mitwirken, was ihr geistliches Wohl anbetrifft, wirkt es ihnen zum Guten. Das ist, was wir zunächst im Glauben erfassen müssen. In der Praxis finden wir es manchmal nicht so, aber wir müssen es im Glauben erfassen. Und dann hängt der Geist Gottes hier an, die nach Vorsatz berufen sind. Und das bestätigt das, was wir gesehen haben, dass es hier um alle Erlösten geht. Und der Geist dieser Zeit, dieser Gnadenzeit, und der Geist Gottes leitet es über zum Vorsatz. Wir haben gestern Abend am Anfang, haben wir festgestellt, dass es eine Seite der Verantwortung des Menschen gibt, dass es eine Seite der Gnade Gottes gibt, des Handelns Gottes. Und wenn wir jetzt die zwei letzten Verse vor uns haben, dann geht es um diese Seite der Gnade Gottes, nicht um unsere Verantwortung. Und der Vorsatz wird uns hier vorgestellt. Wir haben diesen Vorsatz beschrieben in einer Kette mit fünf Gliedern. Und zwar reicht diese Kette, ich sage ein Wort, das eigentlich nicht ganz gut ist, aber ich weiß kein besseres, diese Kette fängt an in der vergangenen Ewigkeit und hört auf in der zukünftigen Ewigkeit. Fünf Glieder sind. Die zwei ersten Glieder sind in der vergangenen Ewigkeit, die zwei nächsten sind in der Zeit, in der gegenwärtigen Zeit, und das fünfte Glied ist in der zukünftigen Ewigkeit. Also der Vorsatz Gottes, den er gefasst hat, in den Ewigkeiten, bevor irgendetwas geschaffen wurde, hat er in seiner Vorkenntnis Menschen gesehen. Er hat sie erkannt. Er hat mich und dich erkannt, die wir hier heute Abend sind und ihm angehören, hat er schon, bevor er irgendetwas geschaffen hat, hat er uns gesehen. Das ist der Gedanke. Es geht hier um unsere Person. Es geht nicht um unseren Zustand. Er hat nicht unseren verlorenen Zustand gesehen, das ist nicht der Gedanke, sondern es geht darum, dass er meine Person gesehen hat, dass ich leben würde in dieser Gnadenzeit. Und das hat er mich und jeden von uns, die wir dem Herrn Jesus angehören, zuvor erkannt. Und dann hat er uns zweitens zuvor bestimmt. Hat er uns zuvor bestimmt, und zwar dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Hier sehen wir die Zuvorbestimmung für uns, für das christliche Teil. Und hier in diesem Vers geht das eben über das Geschaffene hinaus. Die Christen haben ein zweiseitiges Teil, wenn wir das mal so im Großen sehen können. Sie haben ein Teil in Verbindung mit der Schöpfung und sie haben ein Teil in Verbindung mit dem Vaterhaus. Und wenn wir jetzt bis jetzt gesehen haben, dass es um die Schöpfung geht, dann wurde unser Teil damit beschrieben. Aber jetzt in Vers 29 sehen wir das, was unser Teil ist, in Verbindung mit dem Vaterhaus. Denn wir sind in die Familie Gottes eingebracht. Und der Herr Jesus nennt uns jetzt seine Brüder. Das ist was ganz Schönes, an Johannes 20 zu erinnern, wo der Herr Jesus nach seiner Auferstehung in die Mitte zu Maria Magdalene sagt, geh hin zu meinen Brüdern. Das ist das erste Mal, dass er sie so nennt und damit meint, dass sie dasselbe Leben haben, dieses göttliche Leben. Und dann finden wir am Ende des Evangeliums nach Johannes in Kapitel 21 einmal, dass sie es Brüder genannt werden. Das ist sehr schön, ist mir jetzt kürzlich aufgefallen. In Johannes 20 sagt er also in Vers 17, gehe aber hin zu meinen Brüdern. Und dann finden wir in Kapitel 21, wenn ich das eben finde, Vers 23, es ging nun dieses Wort unter die Brüder aus. Da wird es dann aufgenommen auch vom Schreiber des Johannesevangeliums. Und jetzt werden die Brüder genannt. Wir sind also in die Familie Gottes eingebracht. Der Herr Jesus nennt uns seine Brüder. Er erhebt uns eigentlich auf seine Stufe. Aber dann ist er der Erstgeborene vieler Brüder. Das ist sehr wichtig, das möchte ich ganz gerne festhalten. Der Herr Jesus ist der Vornehmste unter diesen Brüdern. Es ist sehr glücklich, unsere Stellung zu betrachten und dass wir auf dieselbe Ebene gebracht worden sind wie der Herr Jesus. Es geht hier darum, dass Gott uns nicht nur durch den Herrn Jesus segnet, sondern dass er uns mit dem Herrn Jesus segnet, indem er uns dem Bilde seines Sohnes gleichförmig macht. Das ist bestimmt in seiner Vollendung auch wiederum zukünftig, wenn unser Leib erlöst sein wird, wenn wir ihm gleich sein werden. Im Geiste ist das jetzt schon wahr, aber vollkommen oder vollendet ist das erst, wenn wir auferstehen werden und wir werden ihm gleich sein. Wir sind also in sein Bild gebracht. Vielleicht ein Gedanke, den ich so erwähnen darf hier. In Vers 3 haben wir gestern gesehen, dass der Herr Jesus unser Bild annahm. Er ist in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde gekommen Und erst sind wir dem Bilde seines Sohnes gleichförmig gemacht. Wir sind jetzt in sein Bild gebracht. Damit er der Erstgeborene sei, der Vornehmste unter vielen Brüdern. Ja, er hat diese Herrlichkeit als Mensch empfangen durch seine Dahingabe als Brandopfer am Kreuz. Er hat sie sich erworben. Diese Herrlichkeit, sie wurde ihm gegeben als Mensch, weil er sie sich erworben hat. Und uns ist sie wiederum geschenkt als Gnade. Darum wird er in alle Ewigkeit herausragen aus dieser Brüderschar, als der Erstgeborene vieler Brüder. Nun also die, die er zuvor gesehen hat, die er zuvor bestimmt hat, die hat er in der Zeit berufen. Der Ruf ausgegangen an dich und an mich. Wie wunderbar ist das? Wir wollen Gott dafür danken, dass der Ruf an mich gekommen ist. Dieser Ruf Gottes. Er hat uns berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die hat er freigesprochen von Sünde. Wir wissen, dass dazwischen unsere Verantwortung auch ist, aber ist nicht hier, dass solche, die berufen worden sind, dann, das ist unsere Seite, Buße getan haben, unsere Sünden bekannt haben. Und diese hat er auch verherrlicht, die er berufen hat. Die hat er verherrlicht, freigesprochen von der Sünde und in Christus vor Gott hingestellt, wie wir das in Vers 1 gesehen haben. Und dann kommt das letzte Glied. Und das ist die zukünftige Herrlichkeit, Ewigkeit. Diese hat er auch verherrlicht. Wir sind jetzt noch nicht verherrlicht. Wir sind noch in unserem Leibe hier. Wir haben das betrachtet, wir seufzen. Und doch sagt der Geist Gottes, diese hat er auch verherrlicht. Und er spricht von unserer zukünftigen Herrlichkeit. Und er spricht es aus in Vergangenheit. Wie wunderbar ist das? Weil unsere zukünftige Herrlichkeit so sicher ist, wie Gott sicher ist. Und darum spricht er hier in Vergangenheit von, wie wenn es schon geschehen wäre. So sicher ist das dran. Ich möchte darauf hinweisen, noch zum Ende, dass wir hier immer wieder in diesen zwei Versen haben, diese, welche, die. Und dann haben wir noch etwas, nämlich der Ausdruck er. Die hat er auch, die hat er, diese hat er auch. Es geht halt also hier alles von Gott aus. Gott hat etwas Wunderbares getan. In seinem Vorsatz hat er uns gesehen. Er hat uns zuvor bestimmt. Er hat uns in der Zeit gerufen. Und er hat uns dann gerechtfertigt. Und er wird uns in der Zukunft verherrlichen. Mit einem solchen Gott haben wir es zu tun. Und dieser Gott beugt sich zu uns, wenn wir jetzt in Schwachheit sind. Und wenn wir ihr seufzen, dieser Gott, der diesen Vorsatz gefasst, beugt sich ihr zu uns und der Geist Gottes verwendet sich für uns. Welche Gnade!